Hallo und herzlich willkommen zu Folge 21 von Hände hoch. Heute steht die Maske im Zentrum unseres Gesprächs, denn wir haben zu Gast Familie Flöz. Genauer die beiden Gründer der Company, Michael Vogel und Hajo Schüler. Wir sprechen darüber, warum Flöz wie das Mutterschiff und die Familie wie ein Planetensystem funktioniert.
Was Frank Castorf mal auf einer öffentlichen Probe zu Ihnen gesagt hat.
Wie sich Michael Vogel in die Kunst flüchtete und so erfolgreich der Übernahme des elterlichen Elektrobetriebs entkam.
Und an welcher Stelle im Probenprozess eigentlich die Masken ins Spiel kommen.
Ich bin Roscha Asseidov, Regisseurin, freie Künstlerin und Professorin für zeitgenössische Puppenspielkunst an der HFS Ernst Busch.
Und ich bin Paula Engel, Puppenspielstudentin im 4. Studienjahr an der Busch.
Paula.
Roscha.
Licht, Vorhang und Bühne frei für Folge 21 von
Hände hoch!
Hände hoch! Menschen hinter Puppen. Hallo und herzlich willkommen bei Hände hoch, dem Podcast über Menschen hinter Puppen. Aber heute schauen wir nicht hinter Puppen, sondern hinter Masken. Denn wir haben zu Gast die kreativen Köpfe einer Company, die sich seit den glorreichen 90ern mit der Maske als theatralem Mittel beschäftigt und damit überaus erfolgreich um die Welt tourt. Die Rede ist von Familie Flöz. Hier mit uns im Studio sind die beiden künstlerischen Leiter der Company, Michael Vogel und Hajo Schüler. Schön, dass ihr da seid und herzlich willkommen bei Hände hoch.
Hallo.
Hallo.
Ja, ein herzliches Willkommen auch von mir hier im Tonstudio in der HFS Ernst Busch in Berlin. Lieber Michael, lieber Hajo, ihr tourt kreuz und quer durch Europa und um die Welt mit euren Produktionen der Familie Flöz. Wohin führten euch denn die letzten Gastspiele so und an was arbeitet ihr denn gerade momentan?
Das letzte Gastspiel war letztes Wochenende in Wien und davor, in Italien, wir waren in Göttingen, im Deutschen Theater Göttingen und ja, davor im
Figurentheaterfestival
Duisburg. Ja. Ich weiß immer mehr, was kommt, als das, was war.
Und an was arbeitet ihr gerade?
Also wir kommen tatsächlich gerade von so den ersten Proben von einem neuen Projekt, einer neuen Produktion. Die kommt erst im Herbst raus, Anfang Oktober. Und jetzt hatten wir ein paar Tage so ein bisschen so Kickoff. So den ersten kurzen Probenblock, 3 Tage gearbeitet, so mit dem ganzen Ensemble und morgen und übermorgen noch mit den Musikern. Also es wird ein Projekt mit Musik und wir machen das zusammen mit einem Theater in Hamburg. Genau, der Arbeitstitel ist Wunder.
Ihr als Leitungsduo leitet ja die Company gemeinsam, habt aber sehr verschiedene Aufgabenbereiche. Und vielleicht könnt ihr da nochmal euch kurz vorstellen, in den Hauptaufgabenbereichen, in denen ihr arbeitet.
Ja, ich bin Hajo. Ich bin sozusagen einer mit Michael zusammen, so ein bisschen so die Gründer. Da waren noch ein paar andere Leute dabei in den glorreichen 90ern. meine Aufgaben sind, also ich beschäftige mich viel mit dem Bau von den Masken. Ich baue die Masken und ich spiele auch im Moment nicht mehr so viel, aber ich habe lange Jahre sehr viel gespielt in den Stücken von Familie Flöz. Und mache so seit 2018 auch manchmal Regie für die Arbeiten von uns. Und dann ist halt so die Leitung der Kompanie, was auch immer das ist, darüber sprechen wir vielleicht später noch.
Ja, Michael und also bin ich. Und natürlich sind wir beide auch Produzenten, also als Produzenten tätig. Ich habe lange Zeit vor allem Regie gemacht, habe wenig mitgespielt. Das hat sich jetzt seit 2018 ein bisschen geändert. Die Kinder sind groß, ich kann wieder touren, spiele also jetzt auch mehr und habe auch mal vor vielen, vielen Jahren Masken gebaut. Aber der Hauptaugenmerk ist im Moment als Produzent eigentlich zu arbeiten.
Und wie entscheidet ihr in so neuen Produktionen, okay, hier mache ich das und hier machst du das?
Also wir sprechen das manchmal sehr genau ab und manchmal passiert das dann so.
Ah ja, okay. Weil es ist ja manchmal führst du Regie, manchmal führst du Regie und auch Maskenbau ist unterschiedlich.
Ja, der Maskenbau ist jetzt vor allem seit Jahrzehnten Hajo.
Habt ihr eigentlich mal mit einem anderen Menschen zusammengearbeitet, der Masken gebaut hat? Oder ist das wirklich etwas, was so ganz prägend ist, das ihr baut?
Also es gab so Kollaborationen, also Zusammenarbeiten, also zum Beispiel für das Stück Hotel Paradiso gibt es ein paar Masken, die sind vom Thomas Rascher gebaut. Thomas Rascher ist so ein auch langjähriges Mitglied der Company, der auch eben Masken baut oder gebaut hat. Michael hat auch Masken gebaut für Stücke, so Ristorante Immortale zum Beispiel sind Masken von Michael. Aber jetzt so ein externer Maskenbauer, das gab es noch nicht.
Und hattet ihr für so die Masken, die ihr als so Form benutzt, die sind ja sehr speziell? Man erkennt die schon auch wieder. Habt ihr so Vorbilder für die oder habt ihr so über die Jahre eine Ästhetik erfunden, wo ihr sagt, okay, das sind wir?
Ja, also natürlich gab es so Einflüsse. So meine erste Begegnung mit Masken war tatsächlich in der Ausbildung und da gab es einfach so eine Palette von Masken, so wie hier wahrscheinlich auch. Das ist einfach das, was da ist und damit arbeitet man dann.
Und ihr habt beide studiert, Physical Theater an der Folkwang?
Genau, wir haben beide an der Folkwang-Universität der Künste, heißt das heute, studiert. Die Maske war einfach ein Teil des Unterrichts und da gab es eine Sammlung von Masken und natürlich haben die was gemacht so mit uns. Und dann gab es auch ein anderes Duo damals an der Folkwang oder so aus dem, was aus der Folkwang hervorgegangen ist, die auch mit Masken gearbeitet haben, Habbo und Mike. Die haben auch ja Masken gebaut, Masken entwickelt, mit Masken gespielt. So, das war auch irgendwie so ein visueller Input und dann, wie das so ist, wenn einen was interessiert, man versucht irgendwie was zu machen, was zu bauen, man baut die ersten Masken und die sind natürlich dann nicht besonders toll und man, man probiert die aus und man sieht, es muss mehr so, das geht nicht. Und ich bin da Autodidakt so von Anfang an gewesen und habe mit der Arbeit der Company dann versucht, das irgendwie zu studieren oder zu verstehen oder zu lernen und das ist bis heute so.
Familie Flöth sind unterschiedlich, waren auch am Anfang möglicherweise unterschiedliche Gründungsmitglieder dabei, aber es sind viele, viele Leute, die immer wieder dazukommen. Wie viele Mitglieder hat gerade die Familie Flöth?
Also es ist eigentlich fast ein Prinzip geworden, dass wir für jede neue Produktion mindestens eine Person neu dazunehmen oder einen Wechsel haben. Dass wir gesagt haben, das ist einfach unsere Idee, dass das nicht irgendwie eine Gruppe wird, die immer in der gleichen Suppe schwimmt. Wir wollten am Anfang auch keinen Gruppennamen. Wir haben das dann immer unter unseren beiden Namen ganz klein geschrieben, präsentiert, haben das Stück in den Mittelpunkt gestellt und wollten einfach die Stücke anbieten oder zeigen, aber nicht eine Gruppe gründen, sondern als Produzenten eigentlich arbeiten, eher wie so Filmleute. Und das hat aber alles nicht so richtig geklappt, weil es eben diese Raster gibt, ob Festival oder Theater, die wollen einfach die Gruppe wissen und dann wollen sie das Stück wissen und irgendwann haben wir dann aufgegeben. Und so wurde das ja erste Stück zum Titel der Kompanie. Das erste Stück hieß eben Familie Flöth, kommt über Tage. Das war eine Gesellschaft, die unter der Erde und aus so einem Loch aus der Erde kam und merkte, hier oben ist ja auch noch Platz, da kann man auch noch was machen. Die Grundidee von Hayos Klasse, kann man sagen, damals noch, sie waren noch Studenten, war eigentlich eine Baustelle.
Wart ihr in der gleichen Klasse?
Nee, wir sind ja 10 Jahre auseinander.
Ah, okay.
Und wie habt ihr euch dann aber kennengelernt?
Ja, ich bin gerade weggegangen, hatte noch ein Stipendium für 2 Jahre und er hat da angefangen und so haben wir uns dann irgendwann mal getroffen. Ja, und wie viel sind wir im Moment? Also seit Corona sind es weniger. Ich glaube, vor Corona waren wir 30, jetzt sind wir, wie viel? 25?
Seit heute sind wir wieder mehr. Wir haben heute sozusagen 3 neue SpielerInnen in die Company aufgenommen, wenn man so will. Es pendelt immer so um die 30 Personen.
Mhm. Richtige Großfamilie.
Ja, wenn produziert wird, wächst das natürlich noch ein bisschen um die Gewerke, die noch dazukommen, ne?
Und wie muss man sich das vorstellen? Ist das dann etwas, was quasi wie fluide ist? Man kommt zusammen für eine Produktion und ist eigentlich eher so ein Planetensystem? Oder ist es etwas, dass man so, wir 30 machen alles zusammen?
Ja, ich glaube, das Planetensystem ist ein gutes Bild. Wir sagen immer, es gibt so einen Kern oder so ein Mutterschiff irgendwie von Leuten, die entweder schon lange dabei sind oder sehr involviert sind mit verschiedenen Stücken zum Beispiel. Und dann gibt es natürlich auch Leute, die vielleicht nur in einer Produktion da sind oder noch andere Dinge machen nebenbei. Und so gibt es so ein bisschen, sagen wir mal, festere und losere.
Und neue.
Und neue.
Eben das ist das.
Und es gibt dann auch ehemalige, die aber trotzdem dann ab und zu noch was miteinander machen. Und da passt dieses Familienbild ganz gut. Ich weigere mich immer so, also ich schlucke immer so auch in der Einleitung der Familie Flöth. Ich finde das immer, das ist der Name der Company, also das heißt eigentlich von Familie Flöth, weil wir sind ja keine Familie, sondern die Company heißt Familie Flöth. Aber das hat schon auch so was Familiäres.
Und was bringt so diese aufmachende, durchlässige Membran euch?
Wir kennen den Unterschied nicht, von daher weiß ich es nicht. Das war einfach eine Idee und das hat sich weiter so vielleicht auch verselbstständigt, weil man dachte, ah, guck mal, den habe ich kennengelernt und der wäre doch toll für dieses Projekt.
Aber ihr habt ja immer eine Neugierde eigentlich auf so neue...
Genau, dass neue Menschen mit neuen Menschen zusammenarbeiten, zu kooperieren inzwischen auch mit Theatern, die bestimmte Dinge machen, die uns gefallen oder wo wir sagen, da tut sich was auf oder die sogar inzwischen auf uns zukommen. Ich weiß nicht, wie es wäre, wenn wir immer gleich das Ensemble wären.
Aber ich glaube, Neugierde ist genau das Ding. Wenn man so längere Jahre miteinander arbeitet, dann ist, glaube ich, immer so dieses Thema der Wiederholung und damit so ein bisschen der Langeweile oder des Stillstands, das ist immer so da. Und ich glaube, so sich mit neuen Menschen zu verbinden, neue Begegnungen, neue Beziehungen, das belebt sehr und das bringt Neues und neue Herausforderungen oder Themen und Beziehungen und das ist einfach immer gut.
Ja, ganz hochgegriffen, es verändert alles. Wenn ich heute an den Raum denke, durch die drei Personen war der Raum ein komplett anderer. Nur dass drei neue da waren.
Ist wahrscheinlich auch interessant, wenn ihr ja sowieso so eine Stringente habt mittlerweile. Okay, wir arbeiten wahrscheinlich zu 99% mit der Maske. Ist es etwas, was das auch immer wieder frisch hält? Weil andere Personen gucken ja möglicherweise auch nochmal anders auf und hinter die Maske.
Ja, und wir suchen auch oft Menschen dann, die dazukommen, die noch andere Spezialitäten haben oder Fähigkeiten haben, die uns auch dann wieder so ermöglichen, etwas Neues, zum Beispiel eine Stimme oder Figuren, Manipulation, also Objekte oder Puppen.
Plötzlich stehen wir auf der Bühne und singen. Hätte ich nie gedacht, ne, dass ich jemals auf der Bühne stehe und singe. Jetzt singe ich da und denke, wann kann ich im nächsten Stück mehr singen? Das ist so schön, ja. Also, und am Anfang hatte ich wahnsinnige Angst davor. Aber dann war einfach eine Sängerin da und jemand, der uns auch das Singen beibrachte. Und es wäre ohne diese neuen Inputs nicht passiert.
Okay, liebe Leute, bevor wir in tiefere Schichten eurer Arbeit und eures künstlerischen Schaffens vordringen, machen wir nochmal kurz Halt und dehnen und stretchen uns in unserer Speedrunde.
Ganz genau, die Speedrunde funktioniert so. Wir beginnen Sätze, die ihr spontan beendet. Alles klar, dann auf die Plätze, fertig,
Hände hoch!
Speedrunde, Antworten aus dem Bauch heraus.
Diese Farbe zieht mich magisch an.
Rot.
Rot.
Ah. Beide rot. Am Lagerfeuer singe ich folgendes Lied.
Ich sing nicht am Lagerfeuer.
Vom Branntwein voll und Finsternissen. Das Seeräuberlied von Brecht. Das.
Okay, Seeräuberlied, alles klar.
In einer neuen Stadt mache ich als erstes.
Ich suche mir eine gute Bar oder ein gutes Café.
Ich glaube, für mich ist das Bett das Wichtigste. Ja. Dann bin ich angekommen.
Dieses Exponat wäre ich in einem Kunstmuseum.
Irgendeine Rauminstallation.
Kommt gar nichts. Ein leerer Raum, ja. Offensichtlich, wenn ich jetzt von dem ausgehe. Ich
der leere Raum ist auch gut.
Ich habe den leeren Raum. Ich habe nur ein Museum mit einem leeren Raum, sehr hell, viel Licht.
Kaffee schmeckt am besten in?
In Napoli, Piazza Dante. Die Bar heißt Mexiko.
Wow.
Ja, irgendwo Süditalien.
Gut, merke ich mir.
Unterschätze niemals dieses Tier.
Katzen. Die sind gefährlich. Die sind richtig gefährlich.
Ich hatte mal so ein Erlebnis, aber ich weiß nicht, wie die Tiere heißen, aber es sind so Tiere, die einem so ganz doll in die Beine beißen.
Katzen.
Nee. Das war in Südamerika.
Ist mir auch an den Cataratas-Wasserfällen.
Habe ich total unterschätzt. Ja, also, die waren sehr süß und dann.
Oh nein.
Die haben so einen Waschbärschwanz.
Katastrophal.
Und dann kommen die in Rudeln und springen dich an und beißen und zwicken dich und wollen was zu fressen. Aber wie die heißen, weiß ich auch nicht.
Hier war ich noch nie. Gibt's das überhaupt noch bei euch?
Ja, ich war noch nie in Japan und ich denke immer, da müsst ihr eigentlich schleunigst hin. Aber das denke ich schon so lange und irgendwie schaffe ich das nie und mich interessiert das aber sehr.
Also, Es ist natürlich eine Menge, wo ich war. Die Frage wäre jetzt, wo will ich hin? Also dann ist es Australien, Japan und ich möchte noch mal oben ganz im Norden, in Skandinavien, diese Lichtgrenze, also die Mitternachtssonne, das ist auch noch so ein Wunsch.
Dieses Wort schmeckt mir gut.
Pasta.
Schmeckt dir ein Wort gut, Hajo?
Ich habe es nicht mit Worten. Mir schmecken keine Worte gut.
Mir schmecken keine Worte.
Okay, das mache ich am Morgen als erstes.
Ich stehe auf.
Inzwischen ist die Wahrheit vor dem Zähneputzen, mache ich noch einen Podcast an. Dass ich was zum Hören habe.
So ein bisschen in den Tag reinhören.
Ganz schön viel, ja. Es ist manchmal nicht, aber...
Daran soll sich das Publikum nach einer Vorstellung von Familie Flöz erinnern.
Also ich sage immer, die Leute sollen mit mehr Mut rausgehen, wie sie reinkommen.
Oh, schön.
Erinnern, weiß ich nicht. Kommt aufs Stück an.
Für mich sollen sie sich daran erinnern, dass sie was erlebt haben, dass was passiert ist, an das Erlebnis.
Geschafft. Vielen Dank. Vielen Dank für eure Spontanität. Und apropos Erinnern an eure Shows. Familie Flöz ist ja irgendwie so eine richtige Marke und hat einen ziemlich besonderen Look und auch irgendwie so Themen, die ihr mit auf die Bühne bringt oder auch eine Atmosphäre. Und vielleicht können wir einmal für Menschen, die gar nicht wissen, was Familie Flöz so ausmacht, auf der Bühne zusammentragen oder vielleicht könnt ihr einmal beschreiben, was ist das für euch? Eine Produktion von Familie Flöz. Wie sieht die aus? Wie designt ihr Masken?
Ja, ich glaube, eine Sache ist, dass wir, glaube ich, immer versuchen, dass es so aussieht, dass die Leute sehr schnell wieder vergessen, dass überhaupt Masken da sind. Und dann ist es, glaube ich, so ein verbindendes Element von allen unseren Sachen, dass es zwar eine durchgehende Geschichte gibt oder eine Storyline gibt, aber dass auch drumherum noch viele andere Dinge passieren. Also dass es so irgendwie auch was Zirzensisches hat, so manchmal so ein, je nach Stück, so ein bisschen was Anarchisches auch. Jetzt kann irgendwie auch alles passieren oder jetzt ist ihnen die Geschichte scheißegal und die machen jetzt da eine Nummer. Passt eigentlich nicht, aber es ist trotzdem irgendwie, man hinterfragt es nicht. Dann auch so eine menschliche oder ein Humor, der nicht so ein Schenkelklopf-Humor ist, aber so ein etwas tiefergehender oder... Man weiß nicht, soll man weinen, soll man lachen, Humor.
Dass die Menschen nicht da sitzen und denken, wann reden die endlich? Also dass man nicht gar nicht merkt, dass es gar keine Worte sind, die gesprochen werden. Und das hing damit zusammen, dass wir beide 94 gesagt haben, wir wollen auf der ganzen Welt spielen. Also lassen wir mal die Worte weg, dann brauchen wir auch keine Über-Untertitel. Und versuchen das, ob man eine Art Welttheater erfindet, eine Sprache, die eben überall kommuniziert. Und an dieser Interaktion waren wir, glaube ich, von Anfang an, deswegen haben wir auch gesagt, das ist im besten Sinne Volkstheater, was wir machen. Wir wollen eigentlich eine sehr breite Range von Publikum, ob es Kinder sind oder also auch egal, woher die Leute kommen, wollten wir alle zu uns ins Theater holen. Dieses nicht zu Intellektuelle. Das Scheitern war immer Thema, also Figuren, die scheitern, dieses sich erkennen, zu sagen, ach guck mal, so bin ich auch, lachen, das heißt ja meist das, was den Lacher auslöst, so ging es mir gestern auch. Und die Liebe dazu auch, dass man Spaß hatte, wenn Menschen reagieren und das haben wir irgendwie daran geglaubt, dass das irgendwie auf der ganzen Welt geht und tatsächlich ist es auch so passiert.
Und das habt ihr euch tatsächlich so vorgenommen? Als einer der Sachen für die ersten Produktionen, die ihr gemacht habt gemeinsam?
Es war natürlich nicht sozusagen konzeptionell das entscheidende Ding. Aber das war auch, als wir von der Hochschule kamen oder von der Uni kamen, man hat so Gastengagement oder Stückverträge und man hat Erfahrungen am Stadttheater, am Staatstheater. Und wir kannten irgendwie die Theaterlandschaft, die in Deutschland ja sehr speziell ist. Und dann kann man sich ja irgendwie zusammenrechnen, wenn man denn so die freie Szene sieht, dass das alles sehr eng ist und sehr begrenzt ist. Und
der
so
deutschsprachige Raum.
Genau, und dann der Gedanke so, man muss irgendwie so ein bisschen über die Sprachgrenzen hinwegdenken und dann entstehen auch ganz andere Möglichkeiten. Und das war schon von Anfang an da.
Ihr seid in 43 Ländern schon unterwegs gewesen, tourt sehr viel im Ausland, mehr als sogar im Inland und habt aber mittlerweile so Produktionen, die sehr viele verschiedene Kooperationspartner auch in Deutschland haben. Wie kam es zu der Entwicklung, dass ihr eben mit Stuttgart zusammenarbeitet oder mit Hamburg und teilweise sogar Koproduktionen von mehreren großen Theaterhäusern in Deutschland habt? Also da verbinden sich so viele Szenen, das ist sehr interessant. Wie ist es denn zu diesen Theaterhäuser-Connections gekommen?
Sehr, sehr unterschiedliche Stories natürlich jetzt. Also man kann sagen Zufall, aber auf der anderen Seite haben wir das auch immer gesucht, dass wir immer auch gewünscht uns haben, was wir letztendlich noch nicht wirklich so erreicht haben, also öfter an Häusern länger zu spielen. Das war von Anfang an der Wunsch. Also wir haben im Moment eine Regel, schön wäre mindestens zweimal, oft sind es einzelne Gastspiele. Also es ist immer noch das, was wir am meisten tun. Einzelne Gastspiele, das ist eigentlich ein bisschen schade, so nach einem Gastspiel wieder abzubauen, ist immer ein bisschen deprimierend. Wenn es eine richtig gute Vorstellung war, dann würde man gerne am nächsten Tag noch da sein. Und so ist es halt über die Jahre gelungen, zumindest ein paar Partner zu haben, wo wir dann auch mal eine Woche spielen oder ein paar Tage mehr.
Wir wollten von Anfang an viel spielen. Und natürlich wollte uns niemand veranstalten. Man kommt ja so von der Schauspielschule und denkt, man ist König und jetzt die Welt hat auf dich gewartet. Mhm. Und dann erfährt man, das ist jetzt nicht so. Und dann macht man irgendwie ein Stück, das ist ja schon mal eine große Aufgabe, dann so die erste Produktion irgendwie an den Start zu bringen. Und wir waren immer so eine Mischung aus Naivität und Idealismus, dass wir gesagt haben, wir machen erst mal was und dann werden die Leute das schon sehen. Und das war natürlich nicht so. Wir haben dann ein Stück gemacht und dann will das erstmal niemand programmieren. Und dann haben wir das einfach selber gemacht. Wir haben uns dann selber programmiert. Wir haben uns im Ruhrgebiet, das war damals auch eine gute Zeit, dafür leere Hallen, Industriehallen gesucht und haben irgendwie mit viel Idealismus da dann Theater von gemacht und reingebracht. Und haben dann tatsächlich selber über eine sehr lange Zeit einfach uns selbst veranstaltet, weil niemand sonst das wollte.
Alles drum und dran, Plakate,
und
Werbung,
also wir haben unsere
Tribünen
erste Produktion,
aufgebaut.
Nee,
wir haben unsere erste Produktion 3 Monate gespielt, ensuite, also kompletter Wahnsinn. Wir haben dann vor 14 Leuten gespielt natürlich die ersten 3 Wochen, aber die letzten 2 Wochen waren wir dann ausverkauft.
Super.
Und wir haben einfach sehr früh gesagt, wichtig ist, dass wir spielen und dass wir ein Publikum finden.
Mhm.
Und darüber sind so Partner gekommen und mit so einer ähnlichen Idee sind wir dann an Leute gegangen, wo wir gedacht haben, das wäre ein Ort, wo man immer wieder spielen kann. Das muss ein großes Einzugsgebiet sein oder eine große Stadt sein. Und es muss ein Ort sein, ein Theater sein, wo das irgendwie programmatisch oder von der Struktur her möglich ist und so. Wir haben das so versucht weiter zu verfolgen, so Orte zu finden, wie zum Beispiel das Theater aus Stuttgart oder das Theater in Duisburg und Menschen zu finden, die auch dran glauben, dass, auch wenn es am Anfang schwierig ist, man baut sich auch ein Publikum auf dafür. Mhm. Das liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass es so ein Genre ist oder eine Form, die nicht so mega präsent ist. Die Leute sind da erstmal sehr skeptisch, wie wird nicht gesprochen, warum mit Masken. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass wenn man regelmäßig irgendwo spielt, dann ist man irgendwann nicht mehr Gast, sondern man ist so Teil davon. Und dann kommen die Leute wieder und bringen Leute mit. Und das ist ein sehr wertvolles Publikum, was da entsteht. Und das ist für unsere Arbeit sehr wichtig. So, das war für uns von Anfang an eigentlich so ein Ideal. Ein Publikum, was auch mit einem wächst.
Ja, und nicht nur, weil man noch andere Leute mitbringt, sondern möglicherweise auch vom Alter. Du warst ja letztes Semester auch bei uns als Gastdozent und hast mir schon einige Geschichten erzählt. Und unter anderem auch, dass ihr in Italien immer wieder auf so Orte stoßt, wo natürlich dann irgendwie die Eltern kommen, aber die nehmen abends die Kinder mit, weil die bleiben nicht alleine zu Hause. Und deswegen versucht ihr die Stücke auch so zu gestalten, dass das für alle, wie du es ja auch schon gesagt hast, Hajo, irgendwie einladend ist und dass alle was davon mitnehmen können. Und möglicherweise wächst ja dann auch so ein Publikum nach irgendwie. Die haben irgendwie vor ein paar Jahren schon eine Produktion von Familie Flöz gesehen und sind jetzt selber Erwachsene und bringen neue Leute mit.
Das ist das, was Hajo meinte mit, was soll denn bleiben? Also dieses Erlebnis, dass sie wirklich was erleben und sich das eigentlich auch gar nicht vorstellen konnten vorher. Und das ist etwas, was dann ganz klar wieder Begeisterung für andere Zuschauer, die sagen, kommt mal mit, wir gehen jetzt mal, die kommen wieder, oder das Stück müsst ihr euch unbedingt angucken. Das haben wir gesehen da vor 2 Jahren. Also wenn wir mit einem älteren Stück wiederkommen, also jetzt, wie gesagt, in Wien, das ist ein Stück von 2004, das ist das älteste, was wir noch spielen.
Wow.
Und das kommt da erst an in Wien jetzt. Ja, ja, ja. Weißt du, also das ist jetzt das zweite Mal erst in Wien und jetzt ist es voll, ne?
Das ist halt auch noch so ein Aspekt, glaube ich, so was zeichnet ein Flötsstück aus, ist so, dass man das noch nie vorher so gesehen, also dass es einfach ein neues Stück ist und dass es nicht Rotkäppchen ist oder Romeo und Julia oder Molière, sondern die haben das auch geschrieben und entwickelt.
Das ist schon auch euer Prinzip, oder? Die ja. Stückentwicklung.
Auch der Status aller Leute, die auf der Bühne sind, dass sie Mitautoren sind. Die beste Idee wird genommen, egal von wem sie kommt, hat, glaube ich, George Harrison mal gesagt. Also dieses gemeinsame Arbeiten an etwas und Erfinden und jeder kann reinquatschen, das ist schon eine Kultur, die wir versuchen zu etablieren und so zu arbeiten.
Wir haben die erste große Station in unserem Podcast-Staffellauf erreicht. Die Übergabe des Gesprächsstaffelstabs. Der wird traditionell von Gast zu Gast und von Folge zu Folge in Form einer Frage weitergereicht. In der letzten Episode von Hände hoch waren wir zu Gast im Theater Fadenschein, einem sehr wichtigen Ort für Puppen- und Figurentheater in Braunschweig. Und gesprochen haben wir dort mit Miriam Paul, das ist die künstlerische Leiterin des Hauses und Kuratorin des Weitblick-Festivals. Und Miriam hat uns für euch eine Frage mitgegeben. Seid ihr bereit? Dann kommt jetzt
die Frage des vorherigen Gasts.
Meine ganz egoistische Frage lautet, liebe Familie Flöz, ihr macht so viele tolle Produktionen, die so groß sind. Habt ihr auch irgendwas, was mal auf meine Bühne passen würde?
Ja, also wir haben solche Fragen öfter. Es gibt viele kleine Theater, die sich beschweren. Unser Problem ist halt, wenn man keine Sprache benutzt, auf Sprache verzichtet, das Einzige, was man dann hat, ist Raum. Mhm. Und wenn man nonverbal arbeitet, braucht man einfach Raum, um was zu erzählen. Und das stößt einfach so an so eine Grenze. Und wir haben Stücke, die kann man, glaube ich, so auf 8x8 Meter spielen. Das sind so die kleinsten Produktionen. Aber dann braucht man auch eine Höhe, weil Licht ist dann auch wichtig, wenn man visuell arbeitet und so. Mhm. Unser Wunsch ist eigentlich immer eher in noch größeren Räumen. Das ist gemein jetzt, aber. Also wir streben eigentlich mehr so immer nach mehr Raum, aber wir haben jetzt tatsächlich so für die Zukunft, also für die nächsten zwei Jahre auch oder drei Jahre, gibt es Projekte, die wir tatsächlich auch für kleinere Räume konzipieren. Das ist auch was Neues für uns, ja.
Und wie wandeln die sich?
Personell, es ist jetzt, kommt von den beiden Spielern, die wollten ein Duo machen oder eigentlich ein Solo plus eins. Deswegen darf man jetzt gar nicht mehr erzählen, weil das plus eins ist natürlich der Überraschungseffekt.
Oh no.
Oh no.
Wir piepsen das weg.
Nein, 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 ich habe da keine Sorge.
Spielt ihr eigentlich auch Open Air?
Ungern.
Sehr ungern.
Also wir machen manchmal Ausnahmen, also wir bekommen viel Anfragen und sagen meistens ab. Und wir machen manchmal Ausnahmen, wenn wir den Ort sehr gut kennen oder...
Ist klar, dass es dunkel wird zum Beispiel.
Licht ist sehr wichtig und Masken sind einfach auch sehr schutzbedürftig. Die brauchen eine Konzentration, das heißt, die brauchen oft eine Ruhe auch. Also es muss still werden können und die brauchen ein gutes Licht. Und die Richtung muss sehr klar sein. Wo ist vorne?
Der Blick darf nicht abgelenkt sein. Und das habe ich meist Open Air oder gar bei Tageslicht. Auf der Bühne merkst du das... Alle wissen gar nicht, wo sie hingucken sollen. Von der Regie aus gesehen gestalten wir, wie ähnlich wie bei der Puppe, sehr, sehr genau. Wir wissen ja als Maskenspieler genau, wo gerade der Blick des Zuschauers ist. Und das ist Open Air eigentlich gar nicht zu erreichen. Wenn man es mit der Musik vergleicht, ist wie wenn ganz viele Nebengeräusche da sind.
Ja, ja, ja.
Also es ist ja visuelle Musik, die wir vielleicht machen. Also als Ergebnis ist es am Ende eine sehr genaue, choreografierte Komposition, die ähnlich wie eine Musik immer gleich gespielt wird, weil man sieht sich ja kaum, also man muss immer wissen genau, was der andere tut, aber wie sozusagen der Beat ist oder wie der Abend verläuft, oder das ist ja nicht festgelegt, nur eben was.
Und nochmal kurz zurück nach Braunschweig. Mit Miriam haben wir auch über das Thema Generationenwechsel gesprochen. Sie hat das Fadenschein vor 6 Jahren von den beiden GründerInnen übernommen und befindet sich nach wie vor in einem Transformationsprozess mit dem Haus. Und für euch ist das, glaube ich, auch ein Thema. Also ich habe das zumindest in einem Interview gelesen. Welche Wünsche habt ihr für die Zukunft von Familie Flöz, von der Company? Wie soll das in 15 bis 20 Jahren aussehen?
Ja, es ist wirklich ein großes Thema für
uns.
Und
eine gute Frage.
Gute Frage. Uns beschäftigt das sehr seit 2, 3 Jahren. Also seit 2-3 Jahren haben wir versucht, so einen Prozess in Gang zu setzen, das gemeinsam zu bearbeiten, dieses Thema. Das heißt, dass wir uns unregelmäßig treffen, um zu versuchen zu verstehen, wie man das gestalten kann. Es gibt, glaube ich, einen großen Wunsch, dass bestimmte Dinge der Arbeit weitergehen, auch wenn die Gründer oder die erste Generation nicht mehr aktiv dabei ist. Und ich glaube, wie immer gibt es so Anteile, die dann eben sehr an den Personen hängen und die dann vielleicht auch verschwinden oder sich verändern. Aber es gibt auch etwas, glaube ich, was wir alle irgendwie als bewahrenswert oder als weiterentwicklungswert sehen. Und ich bin super froh, dass es Menschen gibt, die jetzt in der Company sind, die das auch so sehen und die eben jünger sind und die irgendwie Ambitionen haben und Lust haben und auch das Können sowieso haben, das weiterzutreiben. Und die Frage ist so, wie man das macht. Und das ist so schwer. Es geht ja so um Verantwortung abgeben und so um Transformationsprozess. Es geht aber auch um irgendwie um Werte, um Verantwortung, um Risiken.
Also jetzt kommen wir gerade von der Produktion, wo das erste Mal nicht einer von uns Regie macht, sondern der Jüngste der Kompanie macht jetzt Regie, weil er einfach da auch sehr talentiert ist und auch Erfahrung hat und mit Hayo im Rücken einfach die Regie übernimmt. Mhm. Und sonst ist es bei mir immer schon gewesen, der Wunsch, unabhängig von der Company, dass diese Arbeit sich fortsetzt. Also dass andere Leute sehen, ach guck mal, sowas kann man auch machen. Man kann ganze Abende ohne Worte mit Masken Theater spielen und das kann man auf der ganzen Welt machen. Aber was ich mir für die Company wünsche, ist natürlich so diese Art der Arbeit, wie sie so erfunden wurde oder sich entwickelt hat, muss man sagen, dass das irgendwie so weitergeht. Ich bin jetzt inzwischen der Älteste der Company. Das ist so ein Prozess, wo ich denke, ja, wenn ich dann eher nicht mehr ist, dass man sagt, es gibt da einfach Menschen, die das, die Arbeit weitermachen.
Eine Sache zum Beispiel, die bei Familie Flöz viel passiert, ist, dass viele Menschen anfangen zu unterrichten für Familie Flöz. Also sehr viele Menschen aus der Company SpielerInnen geben Workshops. Und das sind oft so kleine Rahmen dann, wo jemand in der Position ist, dass er etwas leitet, Verantwortung für eine Woche, für eine Gruppe Menschen übernimmt und so. Und das zum Beispiel hat total viel gebracht, dass Leute einfach sich daran gewöhnen oder Kompetenz entwickeln oder Interesse entwickeln, Neugier entwickeln, mehr zu leiten. Also dass man so versucht, in so einem vielleicht ein bisschen geschützteren Raum oder so einfach Vertrauen und Erfahrung aufzubauen. Oder dass wir versuchen, einfach so Verantwortung in der Company zu verteilen.
Und gibt es denn da so, wie muss ich mir das vorstellen, so wenn ihr sagt, okay, die Leute probieren so verschiedenste Bereiche mal aus, leiten einen Workshop, sind für verschiedene Bereiche verantwortlich, habt ihr so Plenumsstrukturen, in denen ihr arbeitet oder wie organisiert ihr euch miteinander? Weil 30 Leute sind ja schon auch einfach ganz schöner Haufen.
Ja,
also zum einen sind natürlich die Ensembles an sich, die sich miteinander immer wieder zusammenraufen und auch treffen. Da gibt es dann am Ende der Tour oder der Saison ein Treffen auch. Wir versuchen alle zwei Monate inzwischen ein Jour fix zu machen. Also dass alle, die wollen oder was erzählen oder was mitbekommen wollen, dann live oder virtuell dabei sind. Aber im Alltag ist das noch zu wenig. Manchmal treffe ich Leute nur auf Tour. Und dann hat man natürlich zu tun. Und dann wird natürlich auch viel kommuniziert. Aber ja, da sind wir auf jeden Fall noch ausbaufähig.
Das ist ja auch sicherlich einfach schwer, so eine Struktur zu erfinden on the fly, oder? Es ist ja etwas, was so quasi mit euch wächst irgendwie.
Ja, es ist so ein bisschen so am offenen Herzen. Also ja, genau. Das ist auch eine wirklich Frage, wie man das lösen kann. Also so, da braucht man, glaube ich, auch manchmal Unterstützung von außen. Wir haben jetzt so unregelmäßig so, wir nennen das Visionstreffen, wo wir einfach so in die Zukunft und so eben genau so diese...
Ich glaube, wir haben es schon umgenannt in Strukturtreffen.
diese Fragen, so, wie soll das in 5 Jahren oder in 10 Jahren aussehen? So 20, soweit würde ich mich jetzt nicht trauen visionieren, aber
wichtig,
wichtige Fragen. Und das ist auch, wir sind ja eine private Company, wenn man so will. Wir sind ja nicht irgendwie institutionell oder irgendwie in öffentlicher Hand. Und da ist es, glaube ich, speziell schwer. Also es gibt halt nicht so einen institutionellen Schutz. Bei so privaten Kompanien muss man sich eben selber drum kümmern. Mhm. Und es ist tatsächlich auch schwer, das weiterzugeben, ne? Weil man ist dann mit so blöden Dingen beschäftigt, so wie bewertet man bestimmte Dinge, die sich angesammelt haben? Wie bewertet man so einen Namen, den wir ja einfach haben über die Zeit, und wir wissen, der ist auch was wert, und ja, den muss man auch irgendwie schützen, wenn man ja die Arbeit schützen will, und solche Dinge.
Stattdessen muss man dann ein A1 machen oder ein KNE ATA.
Ist das, wenn man im Ausland arbeitet.
Genau, wenn man im Ausland arbeitet, oder man hat plötzlich, der Wagen braucht TÜV, oder der muss jetzt von der Werkstatt abgeholt. Und also, wir sind einfach wenig Personal für die vielen Aufgaben, die wir vielleicht auch in der ständigen Überforderung gewohnt sind zu tun, aber auch nicht weniger tun können, weil dann würde das Ganze nicht mehr funktionieren.
Ihr müsst ja auch Akquise machen, weiterlaufen.
Wir brauchen ja, gut, da haben wir auch jetzt jemand, der das macht für uns. Das ist über Jahre der Gianni Petrucci, der da eben immer auch eigentlich Geschäftsführer war. Der ist jetzt zurück, der macht andere Dinge, der macht jetzt das Booking. Also der ist natürlich ganz wichtig. Wir alle, der Tipp, sucht euch so jemanden, der vorneweg die Kontakte hält, der in Kontakt mit Agenturen sich setzt. Also
ist die Person auch in Berlin?
Eure
Basis ist in Berlin, oder? Ihr habt irgendwie so einen Probenraumkomplex in Weißensee, oder wo ist das?
Ja.
Naja, so Atelier.
Das ist so wie hier, man muss sich das vorstellen, wie die HFS, wie die Ernst Busch.
Ein bisschen größer.
Bei uns ist es ein bisschen größer. Und wir haben tatsächlich eine kleine Probenbühne in Weißensee und haben dort unser Lager und Büro und Werkstätten. Man kann auch übernachten.
Man kann das auch mieten. Studio Flöz.
Verlinken wir.
Bitte, bitte. Ja. Das ist gerade durch diese Kürzungen weniger Nachfrage.
Also es ist quasi ein Probenraum in Berlin, den man auch für eigene Produktion mieten kann.
Genau. Mittlerweile so für viele, also viele Berliner Gruppen arbeiten da regelmäßig und kommen immer wieder. Und
Also liebe Leute, ihr habt euch sehr früh auf die Maske als Kunstform spezialisiert. Auf Gesichter also, in denen es irgendwie unendlich viele Geschichten zu entdecken gibt, hinter denen ihr als Spielende zurücktreten könnt, quasi auch inkognito seid, und in denen wir uns als Zuschauende spiegeln. Diese Fokussierung auf die Maske interessiert mich, daher stelle ich euch nun
die Frage der Kunstkollegin.
Weshalb sind eure Masken stumm und welche Freiheit liegt darin?
Also wenn ich jetzt so als Maskenbauer spreche, würde ich sagen, mich interessieren Halbmasken oder sprechende Masken einfach nicht so. Ich habe keine Erfahrung gemacht, dass Masken und Sprache wirklich gut zusammengehen. Ich glaube, das ist wahnsinnig schwer, und ich habe damit oft so auch so ein ästhetisches Problem, so wie mit so Commedia dell'arte, so richtig, wenn ich ehrlich bin, verstehe ich das immer nicht, was die da machen mit den Halbmasken. Ich mag lieber, dass ich eine Maske sofort vergesse. Da ist für mich eine andere Magie möglich, und das kann ich besser, wenn die Maske nicht spricht. Also wir bauen ja Masken sehr stark zusammen mit den Frisuren zum Beispiel, mit den Haaren. Unsere Maske haben auch Ohren, einfach damit sie sich bestmöglich mit dem Körper verbinden. Wir sehen die Maske nie eigentlich so als separates Objekt auf der Spielerin. Und Freiheit, ich weiß nicht, ob ich das Freiheit nennen würde, aber es ist irgendwie eher so eine Setzung oder eine Entscheidung, die halt sehr radikal ist. Man muss im Körper suchen. Und also das ist eher eine Begrenzung. Man sagt, wir vertrauen darauf, oder wir suchen Dinge, die der Körper erzählt. Und ich sehe das eher als so eine Richtung geben und damit auch viele andere Fragen einfach auszublenden oder viele andere Möglichkeiten wegzulassen und zu sagen, das, was uns interessiert, ist das Nonverbale. Und wir vertrauen darauf, dass da viel zu finden ist und zu erleben ist und dass das etwas ist, was einen Abend auch tragen kann.
Für mich ist diese Freiheit eigentlich gar nicht so ein großes Thema. Ich finde dieses Thema eher so, man muss, wie hat das Kleist so schön gesagt, das Paradies ist verriegelt, wir müssen jetzt die Reise um die Welt machen, um zu gucken, ob von hinten noch eine Tür offen ist. Also wenn man da hinten reinkommt, dann ist man frei. Also ich finde, dass es eine große Freiheit in den Vorstellungen dann zu erleben gibt. Also an Kommunikation, an diesem unmittelbaren Miteinander erleben auf beiden Seiten, also das Gleiche, was wir erleben, spiegeln ja die Zuschauer, die Maske ist nur das Medium. Und das ist der andere Punkt, das Stumme schafft zumindest für mich als Regisseur von außen, aber auch als Spieler von innen, dass ich in einen Menschen reingucken kann. Also die Maske ist eben etwas, um das, die innere Welt zu erfahren. Und das ohne irgendein, das eigentlich etwas dazwischen ist. Wenn unser Gesicht da ist, dann ist eben das Ego, das Ich, das Konstrukt unserer selbst im Weg. Und wenn die Maske da ist, ist es eben, ist der Eingang frei. Also ich kann direkt reingucken in jemanden, ich sehe sofort, was mit dem los ist. Und das hat mich von Anfang an fasziniert, in dem Moment, wo eine Maske natürlich lebendig wird. Nur als Symbol hat sie mich nie interessiert, also als Gedanke, sondern immer wenn. Deswegen auch dieses Rundum, dass ich das irgendwie jetzt glaube, dass das jemand ist, der da wirklich lebt.
Und wie geht ihr in euren Arbeiten an neue Charaktere ran, wenn die jetzt die von dir aus dem Atelier kommen? Ihr habt die auf der Probe. Wie arbeitet ihr mit denen und wie kommen daraus dann Biografien und aus den Biografien möglicherweise Beziehungen zwischen denen?
Ich kann ja mal sagen, wie wir früher gearbeitet haben, weil das aktuelle Projekt ist genau das, was du gesagt hast. Früher haben wir sehr viel erstmal also gesammelt, Autoren, ein Monat Autorenarbeit gesammelt.
Was heißt das, Autorenarbeit gesammelt?
Sich hingesetzt und überlegt, was wir überhaupt machen wollen. Was
so ein Thema gesetzt?
Ja, genau.
Story ausgedacht?
Ja, angefangen, ja. Und dann vor allem über die Figuren, aber ohne Masken. Also wir haben Material erfunden, improvisiert, gespielt. Ohne Masken, mit ganz viel Blabla, ganz viel gesprochen und haben dann das an Hayo weitergegeben, der anfing, die Figuren zu bauen.
Wie, dann hast du dir die Proben angeschaut und gedacht,
oder mitgespielt vor allem.
Ah, okay.
Der Prozess ist oft sehr unterschiedlich.
Genau. Also
es ist früher tatsächlich, so wie Michael sagt, haben wir sehr lange Zeit ohne Masken gearbeitet und eigentlich das Stück und die Figuren ohne Maske erfunden, geschrieben zusammen. Da muss man sich sehr trashig vorstellen. Also da ist dann alles erlaubt und es ist ein Wust, so eine Kakophonie an Texten, Untertexten, Gesang, Tanz, komischen Bewegungen. Also es ist eine sehr absurde, groteske Form, die wir da entwickelt haben. Hat dann dazu geführt, dass Leute, die dann so offene Proben, wo noch nichts fertig war und noch keine Masken, zum Beispiel Frank Castorf war mal auf so einer Probe, und da hatten wir einen Teil so ganz anarchisch gespielt, der eben noch nicht fertig war, ohne Masken, und den anderen Teil dann mit Masken. Und so. Und dann meinte ich dann so, ja, den ersten Teil, das fand ich sehr interessant. Oder so. Der zweite Teil war dann nicht mehr so. Sehr lustig. Und dann relativ spät kommen dann die Masken, wenn eigentlich schon alles fertig ist. Und dann kommt nochmal so ein Transformationsprozess durch die Masken. Also wenn dann die Masken plötzlich auf der Probe sind und in diese Form sozusagen, die es dann gibt, so da reinkommen, die verändern dann nochmal ganz viel. Da sind dann die Masken auch so Co-Autoren eigentlich. Und jetzt zum Beispiel probieren wir was anderes aus, wo wir tatsächlich mit den Masken beginnen. Also wir haben einen Stoff, wir haben ein Gerüst von einer Geschichte für die Arbeit, die wir jetzt anfangen. Und dann ist jetzt unsere Herangehensweise, dass wir erstmal ein Personal bauen, also Masken bauen, Figuren bauen und die dann besetzen innerhalb dieser Geschichte. Es ist auf alle Fälle so, dass ein großer Teil der Probenarbeit ohne Masken passiert. Das ist egal, wann die Masken kommen, ein Großteil der Probenzeit
und das
ist
auch
ohne
noch?
Masken.
Immer ja. Noch jetzt?
Ja, das ist notwendig. Also das überrascht viele Leute immer, wie viel wir ohne Masken arbeiten. Aber wir setzen die Masken wirklich nur auf, wenn es absolut notwendig ist. wirklich. Und eigentlich nur, also eigentlich immer ungern auf der Probe. So richtig gerne setzen wir Masken nur auf, wenn Leute zuschauen. Also es ist immer eine sozusagen auch eine Verführungskunst, die Leute zu motivieren, jetzt mal Masken aufzusetzen, wenn kein Publikum da ist. Wir arbeiten ganz, ganz viel ohne Masken, einfach aus dem Grund, weil so genau gearbeitet werden muss und es so genau sortiert werden muss und wir so wenig sehen mit den Masken und nichts hören, dass man das sehr genau erstmal organisieren muss und auch verstehen muss und wissen muss, was genau passiert in diesem Moment und warum atme ich da aus und wo atme ich, warum wieder ein und so. Und das ist alles eine Arbeit, die wir ohne Maske machen. Ja, wir machen zum Beispiel oft so, dass wir Sachen sehr unfertig mit Maske einmal skizzieren, mhm. sodass man einmal was ja. sieht und dann muss man das erarbeiten und dann am Ende kann mhm. die Maske wieder mhm. dazu. Und dann, wenn dann Leute zuschauen, dann verändert das nochmal ganz viel. Wenn dann wirklich jemand guckt, dann verschiebt sich die Kommunikation nochmal ganz, mhm. ne? Weil der Zuschauer dann mitspielen muss, sonst passiert ja nichts.
Und dann hat man das Tolle bei der Maske, dass jemand anders deine Maske auch mal spielt und ja. du kannst mal gucken. Also wenn man etwas gebaut hat und dann irgendwo, man weiß jetzt nicht so richtig weiter, wie man da reinkommt, dann jemand, der von außen reingeht, das aufsetzt, für den ist es viel einfacher, weil er schon sieht, wie es gehört mhm. oder wie es sein mhm. soll. Und
eine Fantasie mitentwickelt eigentlich.
Genau, ja, und das einfach dann wieder sich gegenseitig befruchtet.
Und wie entstehen dann so Körperlichkeiten, dass die Maske durch den Körper geht, wenn ihr die spät dazu nehmt?
Talent. Na, natürlich ist es Leute, die das auch irgendwie wissen, wie sie das hinbekommen. Ne?
Aber das ist tatsächlich was, also Michael sagt Talent, aber es ist tatsächlich was, womit wir uns relativ wenig beschäftigen. So in so homöopathischen Dosen. Die Körperlichkeit von einer Figur, das ist so etwas, was sich so eher im Stillen über die Probezeit entwickelt mhm. und so reinsickert. Mhm. Und das ist auch so ein komischer Prozess. Also irgendwie machen dann über die Zeit, habe ich so das Gefühl, formen sich die Masken dann auch so die Körper, die sie brauchen. Und der Spieler muss sich eigentlich so vorbereiten, dass das so ist und dass mhm. der irgendwann dann so nachgeben muss. Es ist so ein bisschen so, nicht so zu aktiv danach zu suchen, mhm. wie spiele ich das jetzt irgendwie, mhm. wie lege ich das an. Das ist so, die Maske ist da und ich glaube auch viel läuft so über, dass die anderen Figuren, also die Mitspielerinnen das spiegeln und darüber versteht man, das passiert viel so indirekt, das ist sehr interessant, wie das so, da wird auf den Proben nicht so viel drüber gesprochen.
Was hat euch eigentlich an Physical Theater interessiert, als ihr euch entschlossen habt, dort zu studieren in Essen? Hattet ihr ein Bild davon, was das heißt, Theater mit dem Körper nur zu machen?
Also ich war so fasziniert, dass man sowas überhaupt studieren konnte, dass ich mich aus Neugierde da angemeldet habe.
Hattest du vorher irgendwas mit Theater und so zu tun oder irgendwas gesehen, was Physical Theater heißt?
Nee, das hieß damals nicht so. Also dieser Begriff ist, glaube ich, ein bisschen jünger oder im deutschsprachigen Raum gab es das nicht. Aber mich haben immer so Theaterformen oder Erlebnisse sind mir so geblieben, die irgendwie übergreifend waren, also die nicht so ein reines Sprechtheater waren. Also ich habe irgendwie relativ jung das Théâtre du Soleil gesehen, ich habe Dinge von Robert Lepage gesehen, ich habe Nouveau Cirque gesehen, so in den 90er Jahren gab es da interessante Dinge und mich haben so Inszenierungen oder Theater angefixt, wo man das Gefühl hat, so richtig versteht man nicht, was hier passiert und Text ist nicht das Wichtigste. Das waren sehr unterschiedliche Sachen. Auch die Arbeiten von Pina Bausch war für mich super wichtig, das zu sehen.
Ja, bei mir war es erstmal die Flucht vom Land. Ich hätte den Betrieb meines Vaters übernehmen sollen. Und das, was kann ich machen, dass ich hier wegkomme?
Was hättest du denn gemacht im Betrieb deines Vaters?
So ein Elektrounternehmen.
Elektro?
So, Und ich habe einen Gesellenbrief
immerhin
und sollte dann den Meister. Und dann merkte ich, nee, das geht gar nicht. Ich sterbe hier. Und habe aber schon nebenbei Theater gespielt. Meine Mutter hat uns schon sehr früh auf die Bühne gestellt im Dorf.
Okay.
Die hatte einmal im Jahr so ein Frühlingsfest, hieß das.
Ja,
und dann
hat
sie da Gedichte geschrieben. Und das waren schon die ersten Erfahrungen. Das waren auch die ersten Clowns-Erfahrungen, die ich gemerkt habe. Also was ein Fiasko ist, wusste ich sehr früh. Okay. Also wenn man da steht und alle lachen und man ist erregt und man merkt plötzlich, ey, das jetzt lieben die uns. Das habe ich als Kind schon erfahren und dann war das natürlich irgendwie toll. Und dann war das im Urlaub mal so Straßentheater gemacht, Feuer gespuckt, wie das dann so in der Zeit Gauklerbewegung. Und dann haben mir Leute erzählt, du kannst das studieren. Also was? Ich kann Pantomime studieren und dann hieß das da eben Schauspiel, Hauptfach Pantomime in der Zeit noch. Und dann habe ich eigentlich erst Kontakt zum Theater und ich wollte dann ganz schnell Tänzer werden und zu Pina Bausch, seine Linke, Reinhold Hoffmann, diese Arbeiten haben mich dann viel mehr interessiert und dann habe ich aber gemerkt, die tanzen ja wirklich. Also die gehen nicht schauspielerisch ran. Und die Maske war eben etwas, was mich auch recht früh da fasziniert hat, als eine Form eben in eine komplette Verwandlung zu gehen. Diese absolute Behauptung macht mir immer noch irgendwie so Gänsehaut, Grusel, wenn das passiert.
Ja.
Ne? Also das war eben dann diese Entscheidung mit Flöz zu sagen, recht pragmatisch, der Markt hier im deutschsprachigen Raum gibt das nicht her, frei zu arbeiten. Wir müssen weiterziehen, wir müssen überall spielen. Und dann zu wissen, dass es da eine Form gibt, die für einen selber auch sehr stark ist, also dass der Körper etwas ist, wo ich glaubte von Anfang an, dass der reicht. Ich muss nicht mehr dazugeben. Ich muss nicht anfangen zu reden. Das ist vorher alles schon gesagt.
Jetzt habt ihr mit Familie Flöz schon eine Reichweite. Man kennt Familie Flöz, man kennt euch, aber nicht, weil ihr hinter den Masken seid. Ich meine, das ist eher so, dass Masken ja auch ein Inkognito euch irgendwie geben. Wie geht ihr damit um?
Das ist ein großer Vorteil. Die Maske entspannt einfach sehr viel. Also alle diese Ego-Probleme, was ist mein Gesicht dann wichtig oder nicht, oder ist dein Gesicht wichtiger als meins, das ist so ganz schnell einfach weg. Man beschäftigt sich immer nicht mit sich selber, sondern immer mit anderen Dingen, die sehr konkret sind. So. Das ist sehr angenehm.
Und ist das irgendwann auch so ein Zugzwang, wenn man auf Maske auf eine Art festgelegt ist? Habt ihr euch selber irgendwann darauf festgelegt? Haben Leute euch darauf festgelegt? Weil ihr habt auch mit Puppen gearbeitet, habe ich gesehen, in einer Produktion. Und wir hatten auch schon mal irgendwann darüber gesprochen, Michael. Dass es ja irgendwie auch etwas sein kann, was man wie so einen Rucksack mit sich trägt.
Es passiert, ja. Also, ja, der Ausbruchversuch war 2014 mit Heidi, wo wir ohne Masken, also vor allem ohne Masken, mit Puppen, mit ein bisschen Maske.
Ja, wir haben schon vorher, wir haben 2000 haben wir, finde ich, eine sehr interessante Inszenierung gemacht.
Ja, stimmt.
komplett ohne Masken.
Wie hieß die?
Happy Hour, was ich eigentlich eine ganz so interessante Arbeit fand, weil die komplett anders war als das, was wir vorher gemacht haben. So. Ja, für mich ist es schon ein Rucksack, der manchmal so schwer ist, und mich ärgert es oft, dass das so, so besonders von außen eben, so Familie Flöz wird verbunden mit den Masken, und das ist einerseits irgendwie, das ist so ein zweischneidiges Schwert. Einerseits ist es irgendwie einfach ein Label, was hilft oder was so Dinge auch ermöglicht, aber es ist auch, man hat sich so eine Schublade gebastelt, und es ist eine Erwartung damit dann auch verbunden. Also wir haben Stücke gemacht, was Michael sagt, ohne Masken, da haben die Leute gerufen während der Vorstellung, wo sind die Masken?
Uff, was? Autsch.
Also skandalös.
Ja, aber es gab auch Orte, wo wir gespielt haben, wo wir noch nicht vorher waren, wo wir merkten, die Arbeit ist trotzdem sehr gut. Also wir haben auch Preise gewonnen, da wo wir noch nicht waren. Und, das, und dann kommst du an einen Ort, wo du immer bist oder ganz oft bist, und plötzlich sind die Leute richtig sauer.
Uff.
Also hinterher, Herr Vogel, ich muss mal mit Ihnen sprechen. So, also wirklich ernste Gespräche, das ist jetzt der ganz falsche Weg. Und das war ein gutes Stück, fand ich.
Das ist immer so ein Ding, ne? Wir haben zum Beispiel bei uns in der Company uns immer eine andere Form gesucht, je nachdem, was der Inhalt war. Ich glaube, man hat so von der Atmosphäre und vom Humor her gemerkt, dass es von uns ist. Aber das war eben dann eine andere Mühle, die schwer zu betreten war, weil man dann so dachte, ja, aber was sind sie denn jetzt?
Ja, ich muss sagen, ich bewundere so Companien oder Ensembles, die das schaffen. Also sich wirklich so für jeden Stoff eine eigene Form zu suchen. Ich bewundere das sehr, und so, und ich empfinde schon oft so die Maske auch als eine Einengung. Deswegen suchen wir jetzt so in den letzten Jahren irgendwie so Konstellationen, wo die Maske plus noch etwas anderes ist. Ob es der Gesang ist oder Tanz ist oder wo so die Auseinandersetzung damit irgendwie stattfinden kann, auch in der Inszenierung.
Ja, lieber Michael, lieber Hajo, in unserer nächsten Kategorie verleiten wir euch unverschämterweise zum Glücksspiel. Ich präsentiere euch die Hände hoch Lostrommel. Das ist ein Glas voller Fragen, bestückt von Juliane Mennel, der langjährigen Projektmanagerin von Rimini Protokoll.
Und als Dozentin für Kulturmanagement begleitet Juliane unsere Puppenspielstudierenden über zwei Semester hinweg und eröffnet ihnen die weite, weite Welt des Projekt- und Selbstmanagements.
Ganz genau. Und nun bitten wir euch, ein Los zu ziehen aus unserem Fragenglas. Keine Sorge, jede Frage ein Gewinn. Achtung, jetzt kommt
die Frage der Kulturmanagerin.
Thank you.
Was macht ihr in Momenten, in denen ihr als Team nicht weiterkommt? Das ist die erste Frage. Welche Strategien habt ihr im Umgang mit künstlerischen Krisen?
Gute Frage, wichtig.
Ja.
Also wir versuchen dieses Scheitern ja wirklich, wir suchen das ja ständig. Also wir sind ganz oft an Punkten, wo wir nicht weiterkommen und wir, glaube ich zumindest, so hinterfragen sehr viel die Dinge, die wir machen und deswegen brauchen wir, glaube ich, auch viel Zeit immer so für die Entwicklung. Und ich glaube, wir haben da irgendwie so ein, ja, so ein bisschen wie so ein Werkzeugkasten. Also so, wir versuchen unsere Perspektiven zu verändern, wir tun was, was wir sonst eben nicht tun, sondern wir fangen an zu schreiben zum Beispiel, wir versuchen Dinge auf andere Art und Weise zu visualisieren, wie wir sie vorher noch nicht visualisiert haben. Wir wechseln manchmal den Ort, wir machen frei, wir fahren alle weg, wir machen eine Party. Also da gibt's sehr unterschiedliche Strategien und so. Ich glaube, das entscheiden wir oft sehr intuitiv, was wir dann tun in so einem Prozess.
Hört sich irgendwie an, als ob ihr so aus dem Knoten rausgeht. Also ihr zerrt den Knoten nicht fester, sondern versucht den Knoten wieder locker zu kriegen, wenn sich ein Knoten gebildet hat.
Ja, es bilden sich jeden Tag Knoten. Man ist immer mit Knoten. Man ist nie knotenfrei, ist eine Illusion. Ja. Also man muss sich eher dran gewöhnen. Jetzt kommt der weise Ratschlag. Nee, Quatsch. Aber ich glaube, man muss sich eher dran gewöhnen, dass immer Knoten da sind und das, was knotenfrei ist, ist eine Illusion. So. Und man weiß immer nicht, was das Richtige ist. Und es ist nie leicht. Ich glaube, mit so einer Einstellung ist es dann irgendwie einfacher. Bei uns hängt so ein Zettel. Ich glaube, das ist ein Spruch von Nick Cave im Probenraum. It's better to act on a bad idea than not to act at all. Because a bad idea might become a good one. Wir versuchen uns dran zu gewöhnen, dass man immer nicht weiß und immer unsicher ist. Was war der zweite Teil von der Frage?
Ja, ist eigentlich die Strategien. Die Strategien, die haben wir, glaube ich. Also das wäre toll, wenn da jemand mal drauf gucken könnte, was wir so an Strategien haben, weil die haben wir sicher. Ein Punkt ist, den ich mir angewöhnt habe zu sagen in der Arbeit, willst du es nochmal machen? Und das wirklich ernst meinen. Also wenn der andere, der da auf der Bühne ist, und der Regisseur sagt oder der Spielleiter sagt, willst du es nochmal machen? Und der sagt, nein, das ernst zu nehmen. Der will das nie wieder machen. Mit dem Blick darauf, dass wir manche Sachen 1000 Mal gespielt haben oder also Vorstellung, also ist das auch in einer gewissen Weise, dass die Leute wissen, ich muss das vielleicht 100 Male machen. Also lass ich es lieber, aber ich habe jetzt schon keinen Spaß mehr dran.
Oh ja.
Also auch das ernst zu nehmen, willst du es nochmal machen? Und auch dieses Gesamte in Frage stellen, das gibt's, glaube ich, gerade wenn dann so ein Urlaub dazwischen ist und man denkt, was macht man denn da? Also das kann ja gar nichts werden. Also das hatte ich auch solche Anfälle, wo man alles hinwerfen will und sagt, das ist einfach ein Irrtum.
Gab's irgendwann mal den Moment, wo ihr Familie Flöz hinwerfen wolltet?
Na, für uns innen ist das ja gar nicht so da, glaube ich. Es ist immer das nächste Projekt. Das ist, glaube ich, für das Außen ist, glaube ich, dieses Familie Flöz dann sehr stark da. Wir mussten dem irgendwann einen Namen geben, aber eigentlich ist es für mich immer das Projekt, in dem ich bin, das ist Familie Flöz oder das Nächste, was in Planung ist. Und natürlich das Verwalten und versuchen, das zu erhalten, was noch gespielt wird und den Menschen da auch irgendwie Arbeit geben und das zu vermitteln, zusammen mit allem, was eben da aufgebaut wurde.
Bei Familie Flöz, da sind viele Menschen dran beteiligt und da ist jetzt nicht eine Person, die entscheiden kann, das gibt's jetzt nicht mehr. Solange diese Menschen, die das betrifft, da noch eine Form finden, das irgendwie weiterzumachen. Es kann sein, dass die nicht mehr zusammenfinden da irgendwann oder so, aber das kann nicht eine Person entscheiden, dass die Kompanie geschlossen wird. Das geht strukturell irgendwie nicht.
Ja, interessant, geht ja bei einer Familie auch nicht wirklich.
Ja,
mitgehangen,
mitgefangen.
Ja, wir sind eine GbR und jeder ist Chef, theoretisch, wenn das ernst nimmt.
Treten dann auch die neuen Mitglieder in die GbR ein?
Ja, wobei wir beide schon bis vor 2 Jahren zusammen mit dem Gianni Bettucci fast alles bestimmt haben. und jetzt wachsen eben andere nach und wie viel Platz machen wir und wie viel Platz nehmen die sich?
Ja, ihr seid ja, haben wir ja jetzt schon mehrfach gehört, ihr seid wahnsinnig viel auf Tour, spielt in unglaublich vielen Ländern. Was fehlt euch denn, wenn ihr gerade mal nicht auf Tour seid? Gibt es da was, was euch fehlt?
Also die Kompanie lebt vom Touren. Wir bekommen keine regelmäßige Förderung, wir sind nicht institutionell irgendwie gefördert. Das heißt, das ist das, was wir tun. Unsere Arbeit ist zu spielen, ist nicht in erster Linie zu kreieren oder zu produzieren, sondern es ist zu spielen. Das ist da, wo die Kompanie ihren Lebensunterhalt verdient. Das heißt, wenn wir nicht touren, fehlt uns erstmal Geld. So sieht's aus. Ja. Und die große Aufgabe ist, das zu balancieren, dass man sozusagen so viel tourt, so dass die Kompanie weiter existieren kann und dass die Kompanie sich trotzdem weiterentwickeln kann. Also das ist die Kunst.
Tourt ihr auch, während ihr probt?
Müssen wir, ja. Damit ein Ensemble etwas Neues entwickeln kann, muss im Grunde ein anderes Ensemble das balancieren, indem es tourt.
Es war heute ein schöner Moment, wo die Neuen hörten, als der Regisseur sagte, ja nee, da bin ich nicht da, da tue ich. Ja. Und alle drei, und was machen wir dann? Also, für die fand ich ein sehr schönen Moment. Aber das war eigentlich manchmal sogar sehr stark bewertet, dass wir gesagt haben, Tour geht immer vor, also Spielen geht vor Entwickeln. Inzwischen hat sich das schon ein bisschen geändert. Dadurch, dass auch früher waren es drei Ensembles vor Corona, jetzt sind es zwei Ensembles. Wenn man es genau nimmt, können wir auch drei Stücke noch gleichzeitig spielen am gleichen Abend. Also auch das wäre noch möglich. Mhm. Haben wir auch viel gemacht früher. Jetzt wird es so maximal zwei am Abend. Also das war sehr, sehr wichtig. Und jetzt sind die Produktionen dann teilweise so gefördert, dass man sagt, man ist nicht mehr so in dem finanziellen Druck, dass man weiß, man wird wahrscheinlich zur Premiere nicht hochverschuldet sein, sondern man hat vielleicht, ist schon in der Nähe von Null, einem Ausgleich.
Und das war vorher so, dass ihr quasi erstmal ganz viel vorgeleistet habt und das musste man dann erstmal einspielen wieder,
genau,
bevor
klar.
man überhaupt in Plus kommen konnte.
Am Anfang war das so. Also wir haben so wahnsinnig idealistisch und naiv begonnen und wir haben erstmal was gemacht, wie ich vorhin schon erzählt habe, erstmal machen. Und wir haben dann erst nach 40, 50 Vorstellungen überhaupt angefangen, damit Geld zu verdienen. Mhm. Das ist natürlich heute anders. Das geht auch nur, wenn man in bestimmten Lebensumständen ist. Oder wenn man parallel sein Geld woanders verdienen kann. Am Anfang war es ein bisschen, da haben wir uns selber so querfinanziert eigentlich. Und das geht mit so einer größeren Gruppe von Menschen einfach nicht mehr. Das heißt natürlich auch, dass sehr viel mehr Energie und Zeit in die Finanzierung von Projekten geht und so.
Und ist es so, dass alle, die Teil eurer Ensembles sind, damit ihren Hauptlebensunterhalt verdienen?
Das ist sehr unterschiedlich. Das ist sehr divers eigentlich, wie gesagt, das ist so ein Planetensystem oder gibt Leute, die da wirklich, das sind vielleicht, weiß ich nicht, 10, 11, die quasi hauptberuflich das machen. Und dann gibt es Leute, bei denen es dann vielleicht so ein 50-50 ist, die machen noch, sind manchmal noch in einem anderen Ensemble oder arbeiten solistisch.
Wollen andere Projekte machen.
Machen noch andere Dinge.
Also wir hatten, bis Corona kam, versucht, dass wir so viel Arbeit schaffen oder Termine haben, dass wir sozusagen im Terminkalender Nummer 1 bleiben. Das macht die ganze Organisation sehr einfach.
Naja.
Das hat sich geändert. Wir sind teilweise 2, 3, 4 jetzt und dann gibt es natürlich viele Kollisionen in den Terminen.
Ja, an diese Zusammensetzung der Company möchte ich total gerne anknüpfen, weil wir haben es ja jetzt schon gehört, also es kommen regelmäßig neue Leute dazu, andere hören vielleicht auf, aber ihr beide seid so das Kontinuum, ihr seid der harte Kern, ihr seid irgendwie eigentlich immer dabei, auf der Bühne, aber auch davor und manchmal beides gleichzeitig oder früher auf jeden Fall. Und dieser künstlerische Spagat interessiert mich und deswegen stelle ich euch jetzt
die Frage aus der Studierendenschaft.
Wie macht ihr das, wenn ihr Regie führt und gleichzeitig spielt? Also beides habt, die Innen- und die Außenperspektive.
Das habe ich zweimal gemacht. Beim ersten Mal habe ich gesagt, das werde ich nie wieder machen.
Oh, okay.
da war es wirklich schlimm. Es war bei Ristorante Mortale, Masken bauen, Bühnenbild, spielen und Regie machen. Mhm. Das war einfach eine völlige Überforderung. Da kann ich nur sagen, es ist toll, wenn man solche Kollegen hat. Die haben das alles ertragen und mitgetragen. Und das war einfach ein gemeinsames Entwickeln und Regie führen. Ich bin ab und zu raus und habe am Ende einfach jemand gehabt aus dem ersten Stück, der dann die letzten beiden Wochen unten war. Und dann haben wir es trotzdem nochmal gemacht. Da haben wir dann zusammen Regie geführt bei Infinita. Und da wussten wir schon, es braucht auf jeden Fall jemand, der dann rausgeht. Also wir haben das Stück zusammen entwickelt. Und dann für die Proben, das Stück zusammenzubauen, war ich eben drin und dann haben wir zu dritt oder auch mit allen weitergearbeitet an dem Stück. Da war die Struktur, wie wir es machen, recht schnell da und was wir brauchten. Und dann war eben auch die Arbeit klar, dass jemand aber auf jeden Fall außen sein muss, der dann die Regie übernimmt, das Outside Eye macht, ne? Aber ich würde es nicht nochmal machen. Jetzt okay. Diese beiden Male haben mir gereicht. Also die Aufgabenverteilung ist schon was sehr Sinnvolles. Gerade bei Masken, also was Hajo eben erzählt hat über das Aufsetzen der Masken. Das ist ja wirklich so. Man braucht eigentlich auch immer ein neues Auge oder einen neuen Geist oder eine Neugier, in dem der guckt. Und das kann ja auch ein Regisseur oder ein erster Zuschauer, wie ich es auch gerne nenne, gar nicht immer herstellen. Ne? Das erschlafft ja auch. Also der kennt das ja, der weiß ja schon, was ich mache. Und dann, wenn man aber merkt, da guckt jemand Neues zu, dann macht das auch ein Art der Regie, also ich sage oft, wir fangen mit der Premiere an zu arbeiten, dass man dann merkt, was man eigentlich getan hat. Und da bin ich dann auch ganz oft lange dabei geblieben, 20, 30, also insgesamt vielleicht dann in der ganzen Reihe 50 Vorstellungen, wo wir noch Dinge geändert haben.
Wo du von außen immer weiter schaust,
ja,
und
genau.
Siehst, ah, das funktioniert.
Und da ist was noch nicht gelöst. Das stimmt der Beat noch nicht, da stimmt die Situation nicht. Das ist überflüssig, da fehlt noch komplett eine Szene.
Man versteht so viel mehr, wenn das Publikum da ist. Ne? Also man versteht ja erst, was ist die tatsächliche Erzählung überhaupt? Also was ist der Bogen, was ist der Atem, was ist die Kurve? Was wird wirklich verhandelt? Was passiert wirklich? Nicht, was haben wir uns ausgedacht und vorbereitet, sondern was ist wirklich Phase jetzt?
Unabhängig von dem, was individuell in jedem Kopf sehr unterschiedlich passiert. Aber es gibt etwas, was mich im Maskentheater immer fasziniert, also das sogenannte Archetypische. Mhm. Also das, was uns alle verbindet. Das, was uns irgendwo den gleichen Boden gibt. Deswegen meine ich, das ist auch das, was mich am meisten interessiert, dass die Leute sagen, ich bin Mensch, ich gehe mit wenig Mut rein und jetzt habe ich irgendwie mehr Mut, wieder Mensch zu sein. Also dieses, ich bin verstanden worden. Also ich verstehe mehr vom Menschsein. Und das ist was uns eben auf der ganzen Welt verbindet. Das haben wir so erlebt. Die Menschen erleben was gleich, wo, glaube ich, in ihrer Differenzierung und in diesen diversen Erfahrungen und ihr Assoziationshorizont ist natürlich unendlich groß. Aber irgendwas ist, und das ist, hier wird's Rhythmus, Musik, wie auch immer man es nennt, das ist was mehr mit Musik und Schwingung beschrieben ist, wie jetzt mit Details oder. Aber was Hajo sagt, ist eben das Wichtige. Ich möchte auch das Stück verstehen als Regisseur.
Ich finde, das ist ein großes Missverständnis im Theater, dass nach der Premiere nicht weiter gearbeitet wird. Mhm. Also das ist, ich verstehe diese Übergabe oder diesen Respekt vor den Schauspielern, aber so, dass der Regisseur ja auch oft nicht mal mehr zur Premiere geht, weil er sagt, so nach der Generalprobe ist meine Arbeit beendet und aus Respekt vor den Spielern. Ich verstehe das, aber bei uns ist es anders, weil wenn die Spielerinnen alle Autorinnen sind, auch der Arbeit sind, und da ist man gemeinsam, ist man auch irgendwie gemeinsam, das ist wie so ein Kind, also das lässt ja auch nicht dann von einem Tag auf den anderen alleine und sagst so, und
wir sehen uns beim Abiball.
Ja, und das so ein bisschen ist es, man muss ja erstmal kennenlernen, und mit der Premiere beginnt das Kennenlernen des eigentlichen Stückes, das beginnt für die Beteiligten, ne? Und das ist auch so, hört sich so doof an, aber unter dem Aspekt so der Nachhaltigkeit. Nur dann kann ich ein Stück auch 10 Jahre spielen, wenn ich mich darum kümmere, das zu verstehen oder das zu verfeinern oder stark zu machen. Also gerade für freie Kompanien oder freie Arbeit ist es extrem wichtig, also auch aus Nachhaltigkeit, dass ich das noch spielen kann. Ganz doof, dass ich das im Repertoire habe und dass das besser wird.
Und wenn jetzt eine Person daran Interesse hat, bei euch mal mitzuspielen oder Teil von Familie Flöth zu werden, wie müsste man denn da vorgehen? Seid ihr offen für neue Satelliten?
Das ist sehr, sehr unterschiedlich, wie wir von Menschen mitbekommen. Das ist natürlich auch durch die Workshops. Natürlich gibt es auch Leute, die sich direkt bewerben, die direkt uns anschreiben und sagen, sie wollen mit uns arbeiten. Dann gucken wir immer so ein bisschen an den Schulen, was sich so entwickelt, was da so an Menschen vielleicht Interesse hat oder Begabung hat.
Wir machen sehr ungerne und sehr, sehr selten nur in Notlagen Castings. Und was wir gerne machen, sind so Arbeitsproben. Und Workshops sind irgendwie eine gute Möglichkeit, um sich so unverbindlich kennenzulernen. Yeah. Und also tatsächlich, viele der Leute, die so in den letzten 5, 6, 7 Jahren zur Kompanie gekommen sind, haben uns vielleicht angeschrieben oder irgendwie getroffen nach einer Vorstellung oder auf einem Festival und haben dann geschrieben, oh, mich interessiert das irgendwie, sagt mal Bescheid, wenn ihr was macht. Und dann machen wir das auch, dann kann man sich in Newsletter eintragen und dann weiß man, wann zum Beispiel so Workshops irgendwo sind. Und die sind ja auch oft in verschiedenen Ländern, an verschiedenen Orten, sodass sich sehr unterschiedliche Leute da auch da teilnehmen können. Und dann bleibt man manchmal mit Leuten danach in Kontakt, weil es irgendwie eine Neugierde gibt. Und dann lädt man sich mal ein zu einer Vorstellung, ich spiele da und da, kommst du gucken. Und dann gibt's auch Leute, die zum Beispiel einfach dann sagen, sagt Bescheid, wenn ich euch bei irgendwas helfen kann, so zum mal reinsneaken und irgendwie hospitieren oder. Und dann sind das oft Dinge, die sich so über ein paar Jahre, Beziehungen, die sich so aufbauen.
Was du sagst, ne, dass da Vertrauen entstanden ist nicht im Casting nur die Fähigkeiten bewertet werden, sondern wo man merkt, man kennt sich und dann sagt man, das würde doch jetzt gut passen.
Man verbringt ja auch sehr viel Zeit auf engstem Raum. Das muss ja irgendwie menschlich auch erstmal passen, ne?
Genau.
Ja, ist wirklich wichtig, weil bei uns auch die Ensembles, die tragen viel Verantwortung. Das muss stabil sein. Also so, die sind dann zusammen für 5, 6 Jahre oder noch länger.
Ja, wow,
und das muss funktionieren. Das ist extrem wichtig, dass das irgendwie passt und alle sich wohlfühlen und alle Lust haben auch aufeinander und nicht irgendwie nach einem Dreivierteljahr schon die Faxen dicke haben und sich eigentlich nicht mehr leiden können. So Entscheidungen treffen wir auch immer kollektiv. Also wenn jetzt jemand noch gesucht wird zum Beispiel, es wird noch, weiß nicht, eine Musikerin gesucht für eine Produktion, so, dann entscheiden wir das sehr kollektiv. Das ist kann nicht eine Entscheidung von einer Person sein.
Nee, gar nicht. Das wurde bis jetzt auch zum Glück immer sehr offen ausgesprochen.
Wir freuen uns einfach über jede Kontaktaufnahme. Wir beantworten jede E-Mail von Leuten, die irgendwie ihr Interesse so an seiner Arbeit schreiben und versuchen, das ernst zu nehmen.
Das wird natürlich mehr. Ich habe gerade auf dem Weg hierher wieder aus Italien. Ich habe gehört, in Vicenza macht ihr einen Kurs und du hast mich in Ferrara kennengelernt, also ein Schauspieler. Kannst du dich erinnern? Und ich werde mich da bewerben. Ich will nur wissen, dass du das weißt. Kurze Begegnungen, wo man irgendwie Sympathie auch hatte, nach einer Vorstellung, wo Leute sich trauen zu kommen. Und das ist sehr schön, wenn dieses Ensemble dann so Zuwachs bekommt nach der Vorstellung. Von Leuten, die sich austauschen, die was erzählen, die was erlebt haben, was sie erlebt haben.
Okay, bevor wir in das Finale dieser Händehoch-Episode mit euch einlaufen, machen wir noch einmal Halt in einer Rubrik, die nennt sich Tipps and Tricks. Hier stapeln wir so kleine Haufen von Erfahrungen aus der Praxis. Lasst uns mal zusammentragen, was hat bei euch gut geklappt? Was war wichtig, um Familie Flöth zum Laufen zu kriegen?
Eine Sache fällt mir ein, so Arbeit zieht Arbeit an. Also lieber sich Arbeit schaffen und zu viel machen, also daraus entwickelt sich schon was, als auf die perfekte Gelegenheit zu warten. Besser selber machen, als darauf zu warten, dass jemand einen fragt oder jemand dich einlädt. Machen.
Viel spielen wollen und dann auch realistisch gucken, wo das möglich ist.
Die Leute pflegen, also die untereinander im Ensemble. Es ist wichtig, sich ernst zu nehmen, aufeinander Acht zu geben, da rein zu investieren, ist wichtiger als in Sachen zu investieren.
Zusammen essen gehen.
Das ist ganz wichtig.
Ganz wichtig.
Viel Geld ausgeben für gutes Essen.
Ja.
Zusammen.
Und guten Wein.
Das Feiern. Die Zeit deswegen, zusammen feiern.
Schön.
Das Theater feiern.
Ganz wichtig.
Jedes Mal das Theater feiern.
Schön. Ja.
dass es eine Feier ist, der Abend. Ganz und wichtig. Nicht nur eine Arbeit und nicht nur Funktion. Also ich glaube, Funktion steht der Kunst sowieso im Weg. Also was wir immer so leichtfertig nebenbei sagen, es muss funktionieren, es muss gar nichts funktionieren. Funktion ist genau, das sind die Maschinen, die funktionieren, aber wir funktionieren nicht.
Eine andere Sache fällt mir ein. Am Anfang, als wir so angefangen haben, zusammen zu arbeiten, haben wir Leute gefragt, wie wir das machen sollen. Mhm. Also so Beratung, so Leute aus irgendwelchen Kulturbüros. Wenn wir auf die gehört hätten, dann gäbe es uns nicht. Also alle haben uns abgeraten oder haben gesagt, nee, das könnt ihr nicht machen, das ist zu schwierig oder das interessiert niemanden oder das finanziert euch keiner. Also nicht auf Leute hören, die vermeintlich Spezialisten sind, weil oft haben die Leute auch nicht so viel Ahnung von der Praxis oder von anderen Möglichkeiten. Ja, einfach nicht so denken, dass sich andere Leute immer besser auskennen, was für einen selber jetzt das Beste ist.
Das ist doch vielleicht ein ganz gutes Schlusswort für dieses Tipps and Trades, das finde ich richtig gut. Ja.
Es ist soweit, lieber Michael, lieber Hajo. Wir kommen zur letzten Frage dieser Folge und die kommt diesmal nicht von uns, sondern von euch. Und mit dieser Frage im Gepäck machen wir uns auf den weiten Weg bis in die Schweiz. Denn in der nächsten Episode sind wir zu Gast in Verschow an der Accademia Dimitri, einer Hochschule für Physical Theater, mit der wir schon vor 3 Jahren unter anderem unser Partnerklassenprogramm begonnen haben. In Verschow sprechen wir mit der Regisseurin, Schauspielerin und Dozentin für Pantomime, Nancy Fürst, über die Ausbildung an der Dimitri Hochschule und die Szene in der Schweiz. Habt ihr eine Frage, die wir mitnehmen können? Dann kommt hier
die Frage an den nächsten Gast.
Welche Angebote macht ihr, machst du, obwohl ihr so weit abgeschieden von der Welt da im Tal in Verschow lebt und arbeitet, dass die Studierenden frische, neue Angebote mitbekommen und sich da weiterentwickeln können über den Horizont dieses Tals hinaus?
Vielen, vielen Dank für diese Frage. Ich bin gespannt auf die Antwort. Und die schicken wir super gern auf Reise, nehmen sie mit im Handgepäck auf die weite Zugfahrt. Und mit dieser Frage sind wir nun auch am Ende unseres Gesprächs angekommen. Lieber Hajo, lieber Michael, vielen, vielen Dank. Das waren wahnsinnig spannende Eindrücke und Einblicke in eure Arbeit. Danke, danke. Es war super schön gewesen.
Danke dir. Danke für die Einladung.
Und wenn ihr da draußen in Zukunft keine Folge von Hendo verpassen wollt, dann abonniert diesen Podcast und lasst einen Gruß da und ein Like und schickt euch das Ding einmal quer durchs Internet. Ihr kennt den Social Media Grill, richtig Feuer fängt der nur mit Likes.
Und wenn ihr mehr von Puppe wollt, dann kommt zu den Vorspielen und Fundusführungen der Puppe an der Busch. Alle Infos findet ihr auf der Website. Den Link dazu gibt's in den Shownotes. Und dort stehen auch alle Infos für ein Studium der zeitgenössischen Puppenspielkunst an der Ernst Busch. Die Website von Familie Flöz inklusive Spielterminen und weiteren Hintergrundinformationen verlinken wir euch ebenfalls in den Shownotes. Schaut gern vorbei.
Und schreibt uns Wünsche, Feedback, Lob und Anregungen nehmen wir super gern entgegen unter presse@hfs-berlin.de, Stichwort Hände hoch.
Teilt, hört weiter und abonniert uns auf Spotify oder wo auch immer ihr uns gerade hört.
Macht's gut, liebe Leute, und nochmal ein herzliches Danke an euch hier mit uns im Studio und viele Grüße ans ganze Team.
Und wir, liebes Publikum, hören uns wieder zur nächsten Folge von
Hände hoch!
Yay, danke!
Ja, mir fällt da noch eine Anekdote ein mit unserem ersten Agenten. Der hat ganz klar gesagt, naja, Maskentheater, das sind ja keine heißen Brötchen. Und wir sind nach Freiburg gegangen und der hat an dem Tag 50 Verträge gemacht.
Also das hört sich nach einem heißen Brötchen an.